Weltspiegel, Thema.
Maghreb. Ein zweiter arabischer Frühling.
Ich stehe hier an der großen Post in der Innenstadt von Algier. Tausende von Menschen sind hier ins Zentrum geströmt. Und man hört die Gesänge. Wir wollen kein fünftes Mandat von Präsident Bouteflika. Bouteflika, hau ab, rufen die Menschen. Es ist ein ganz ungewöhnliches Algerien-Gefühl. Auf einmal haben die Menschen ihre Angst abgelegt und sie demonstrieren. Und das in einer Hauptstadt, in der Demonstrationen offiziell immer noch verboten sind.
Seit Wochen gehen in Algerien die Menschen auf die Straße. Immer wieder und immer mit derselben Forderung. Der greise, todkranke Präsident soll nicht ein fünftes Mal zur Wahl antreten. Bouteflika ist nicht im Land. Er lässt sich in Genf behandeln. Seit einem Schlaganfall 2013 spricht er ohnehin so gut wie nie zur Bevölkerung. Diese, insbesondere die Jugend, hat nun beschlossen, dass es ihr reicht. ARD-Fernsehkorrespondent Stefan Scharf kommt gerade zurück aus Algier. Stefan, wie äußern die Leute denn ihren Unmut?
Ja, ich habe die Demonstration am Freitag nach dem Freitagsgebet miterlebt. Das war ungeheuer beeindruckend. Da waren Hunderttausende Menschen auf den Straßen. Die ganze Stadt, hatte man das Gefühl, war unterwegs gewesen. Und die Metro fuhr nicht mehr, die Busse fuhren nicht mehr. Das hieß, die Leute mussten zu Fuß in die Innenstadt laufen. Und Algier liegt ja an einem Hang. Und so kamen Menschenströme eben aus den Vierteln am Hang heruntergeströmt. Und das hörte gar nicht auf. Das ging den ganzen Tag bis in den Abend. Viele Journalisten glauben, dass mehr als 1 Million da unterwegs waren. Mhm. Und die Botschaft war eindeutig, Bouteflika muss weg. Wir wollen kein fünftes Mandat.
Jetzt ist es ja in Algier eigentlich verboten zu demonstrieren. Wie haben denn die Sicherheitskräfte reagiert auf diese vielen Menschen?
Die Polizeipräsenz war groß, aber während der Demonstration hat sich die Polizei doch sichtlich zurückgehalten. Das war jedenfalls mein Eindruck. Was will man auch machen, wenn Hunderttausende Menschen unterwegs sind? Da macht es keinen Sinn, den Knüppel rauszuholen. Da ist man gewissermaßen machtlos. Am Abend hat es wohl dann doch Scharmützel gegeben zwischen Demonstranten und Polizisten, wobei dann viele Algerier auch sagen, das sind Provokateure. Es wurden Steine auf Polizeiautos geschmissen und da vermutet man, dass der Staat dann eben auch solche Konfrontation mal wieder provozieren will. Die Polizei hat auch immer wieder an einigen Punkten Tränengas eingesetzt. Aber insgesamt muss man sagen, ist die Staatsmacht gerade etwas ratlos, wie man mit dieser Massenmobilisierung umgehen soll.
Und wie haben die Leute auf das deutsche Fernsehen reagiert?
Ich hatte das Gefühl, ich war so einer der wenigen ausländischen Journalisten zusammen mit französischen Kollegen. Und das nehmen die Leute natürlich wahr. Sie wollen unbedingt ihre Meinung sagen. Dieses ganze Gefühl, dass ich die letzten Jahre habe, man muss suchen, überhaupt einen vor die Kamera zu bekommen, das war jetzt in den letzten Tagen genau umgekehrt. Die Menschen wollten unbedingt reden, wollten ihre Meinung sagen. Sie haben uns gesucht, das Mikrofon gesucht und wollten sagen, was sie von diesem Präsidenten halten, nämlich nicht viel.
Das haben Sie auch in einem Bericht zusammengefasst. Sie waren ja für den Weltspiegel in Algier unterwegs.
Die Wut wächst mit jedem Tag. Nach dem heutigen Freitagsgebet demonstrierten wieder Zehntausende auf den Straßen von Algier. Dass der schwerkranke Präsident Bouteflika sich zum 5. Mal zur Wahl stellen will, ist für viele Algerier der blanke Hohn. Für sie ist der Präsident Teil einer korrupten Clique aus Familienangehörigen, Generälen und Geschäftsleuten, die sich weiter bereichern will. Bouteflika ist doch so gut wie tot. Was hat er nur mit unserem Algerien gemacht? Für mich ist dieser Präsident erledigt. Hau nur ab, das ist alles, was ich zu Bouteflika sagen kann. Alle Algerier sind sich einig, dieses System muss weg.
Alle Algerier sind sich einig, sagt der junge Mann auf der Demo. Stimmt das, Stefan Scharf?
Das ist natürlich in der Formulierung ziemlich absolut, aber man kann sagen, die überwiegende Mehrheit der Algerier will jetzt ein Ende dieses Systems. Man findet jetzt nur noch sehr wenige, die sich offen auf der Straße für Bouteflika aussprechen. Es gab auch Berichte jetzt, dass Abgeordnete der Regierungspartei von Bouteflika sich der Demonstration am Freitag angeschlossen haben. Und ganz interessant, als ich heute Morgen zum Flughafen gefahren bin, lief das nationale algerische Radio und da wurde zum ersten Mal ganz offen über die Demonstration am Freitag berichtet, mit Interviews mit Demonstranten, und das hat es bislang in den algerischen Medien überhaupt nicht gegeben. Also man sieht, es ist jetzt schon eine Stimmung der Wende im Gange und ich glaube, man kann schon sagen, dass wir gerade den Anfang vom Ende des Regimes von Abdelaziz Bouteflika erleben.
Wer trägt denn diese Proteste? Ist es spontan oder stecken da Organisationen dahinter?
Das ist mehr oder weniger spontan und angefangen hat es interessanterweise vor einigen Monaten in den Fußballstadien. Dort wurde immer wieder gegen Präsident Bouteflika gesungen und das hat sich dann eben übertragen immer mehr auf weitere Teile der Gesellschaft. Und als dann Präsident Bouteflika oder seine Entourage vor einigen Wochen nun bekannt gegeben hat, dass er sich noch einmal ein fünftes Mal bewerben will, das war dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und seitdem erleben wir diese Massenmobilisierung. Aber man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das eine zentral gesteuerte Bewegung ist, sondern das hat auch vor allen Dingen alle Bereiche der Gesellschaft erfasst. Es gibt fast jeden Tag Demonstrationen von verschiedenen Berufsgruppen, von Medizinern, von Anwälten, von Journalisten. Jeden Tag demonstriert eine andere Berufsgruppe und das zeigt auch, das geht quer durch die Gesellschaft.
Umgekehrt sagen Sie in Ihrem Bericht, das Land wird regiert von einer Clique, die sich auch bereichert. Wenn jetzt der Präsident abdanken würde, wie es die Demonstranten fordern, wäre dann immer noch die Clique am Ruder oder bahnt sich da ein grundsätzlicher Wechsel an?
Das ist die ganz große Frage. Also diese Clique hat sich, glaube ich, jetzt gerade in eine Sackgasse manövriert. Man hat diesen Luftballon steigen lassen mit dem fünften Mandat für Präsident Bouteflika. Und jetzt merkt man, das ist in Algerien nicht mehr durchsetzbar. Man konnte sich anscheinend nicht auf einen anderen Kandidaten verständigen. Und man muss sehen, es geht zum Beispiel auch um den Bruder Said Bouteflika. Der wird beschuldigt, wirklich Milliarden in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Und all diese Leute dieser Entourage haben natürlich Angst, wenn es einen grundlegenden Wechsel gibt, dass sie dann im Gefängnis enden werden. Es heißt, dass zum Beispiel Frankreich möglicherweise dieser Führungselite ein Asyl in Frankreich anbieten werde, um so einen friedlichen Wechsel in die Wege zu leiten. Aber das ist derzeit völlig unklar, was für einen Ausweg es geben wird. Und es stellt sich natürlich wie immer in so einer Situation die Frage, was macht die Armee?
Haben Sie den Eindruck, dass das jetzt strahlen wird, was in Algerien los ist, dass auch Marokko und Tunesien in Bewegung geraten könnten durch die Demonstrationen in Algerien?
Ich glaube, dass die Region schon mit sehr viel Interesse beobachtet, was gerade in Algerien passiert. Algerien war immer eine Führungsmacht gewesen. Es ist der größte Flächenstaat Afrikas. Es ist eine Militärmacht. Es ist der größte Käufer von deutscher Rüstungsware. Es hat zusammen mit Ägypten die am besten ausgerüstete Armee in der arabischen Welt.
Einschätzungen von Stefan Scharf, dem ARD-Fernsehkorrespondenten für Nordafrika.
Weltspiegel. User-Fragen.
Auf Facebook haben wir Fragen von Usern gefunden, zum Beispiel diese: Hoffentlich nutzen die Demos und Aufstände nicht den Fundamentalisten.
Diese Sorge habe ich nicht. Algerien hat ein Trauma mit den Fundamentalisten. Was die Menschen in Algerien wollen, ist eine Perspektive. Und sie wollen eben kein korruptes Regime, wie es das bisherige ist. Und sie wollen damit endlich Schluss machen.
Der arabische Frühling war doch eher negativ. Also warum einen zweiten?
Algerien hat sich am 1. auch ganz wenig beteiligt. Es gab da kaum Proteste. Auch da wieder deswegen, weil man immer wieder mit dem Trauma des Bürgerkriegs mit den Fundamentalisten argumentiert hat. Aber mittlerweile ist die Situation in Algerien so, dass viele sagen, wir haben unsere Angst abgelegt. Wir wollen gegen dieses Regime protestieren, weil wir können das nicht mehr ertragen. Das ist eine Demütigung für die Menschen, dass ihnen ein todkranker Präsident noch einmal als Kandidat vorgesetzt wird.
Die EU muss aufhören, im arabischen Raum korrupte Politiker zu fördern. Tut sie das denn?
Ich glaube, in Berlin und in Paris ist man derzeit sehr nervös, was in Algerien passiert. Algerien ist ein wichtiger Partner im Kampf gegen die Migration. Algerien ist das größte Land Afrikas, hat Grenzen mit Niger, mit Mali, also mit diesen ganzen Migrationsrouten. Und die Regierungen in Frankreich und Deutschland haben bislang alles getan, um ein gutes, stabiles Verhältnis mit Präsident Bouteflika zu haben, immer im Hinblick auf die Migration. Und das rächt sich möglicherweise jetzt.
Weltspiegel. Kontext.
Nicht nur in Algerien, auch in den beiden anderen sogenannten Maghreb-Staaten ist die Politik in Bewegung. Tunesien war Schauplatz des ersten Aufstandes im sogenannten arabischen Frühling und ist seither auf der Suche nach einem demokratischen System, das zum Land passt. Marokkos König hat den arabischen Frühling mit kleinen Reformen ausgesessen. Doch auch dort sind längst nicht alle Bürger zufrieden. Jens Borchers lebt und arbeitet als ARD-Hörfunkkorrespondent in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Herr Borchers, gibt es Marokkaner, die inzwischen die Monarchie in Frage stellen?
Es gibt Leute, die die Monarchie in Frage stellen, die kommen aber eher aus der Salafistenrichtung, das heißt aus dem religiösen Extremismus. Ansonsten würde ich sagen, die Mehrheit der Marokkaner, nach allem, was ich hier bisher wahrgenommen habe, stellt die Monarchie nicht in Frage, sondern ganz im Gegenteil, der König ist nach wie vor so ein bisschen die Lichtgestalt, der Hoffnungsträger für viele Marokkaner. Das liegt aber auch daran, dass sie einfach wissen, er ist der oberste Chef, egal wer hier an der Regierung ist, egal was das Parlament macht, am Ende entscheidet der Chef und das ist der König.
Lichtgestalt, sagen Sie, M6 wurde oder wird er ja auch genannt als junger, unkonventioneller Herrscher, Mohammed VI., M6. Sieht das die marokkanische Jugend auch so oder ist das mehr so ein Propagandagag des Palastes?
Das ist die interessante Veränderung, die ich in den letzten 4 Jahren hier erlebt habe, dass ich das Gefühl habe, gerade bei den jungen Menschen lässt dieses Gefühl, wir haben da einen hippen, einen modernen, einen zielgerichteten König, das hat deutlich nachgelassen. Ganz im Gegenteil, junge Leute sagen mir mittlerweile, wir müssen feststellen, es gibt nach wie vor nicht ausreichend Jobs für uns, wir haben nach wie vor eine Bildungsmisere in Marokko. Demonstrationen werden nur in ganz, ganz engem Rahmen und unter staatlicher Kontrolle gewissermaßen zugelassen und erlaubt. Das heißt, die sind enttäuscht von ihrem König. Sie haben nicht das Gefühl, dass er tatsächlich willens und in der Lage ist, Marokko in ein moderneres Land zu verwandeln. Und das nehmen sie ihm übel.
Diese Enttäuschung hört man auch in der Radioreportage von Jens Borchers zu Marokko. Sie heißt Diplome, Depression, Demos.
Wenn der Gesang der Ultras aus der Südkurve des Stadions von Raja Casablanca dröhnt, dann geht es nicht nur um Tore, Titel und Triumphe. Die Fans singen ihren Protest.
Ich werde unterdrückt in meinem Land. Bei wem kann ich mich beklagen? Ihr habt die Reichtümer unseres Landes gestohlen. Ihr habt sie mit Ausländern geteilt. Ihr habt eine ganze Generation zerstört.
Das Video dieses Protestsongs der marokkanischen Fußballfans ist mehr als 1 Million Mal angeklickt worden im Internet. Und etliche singen ihren Protest nicht nur, sie randalieren. Ein Mob junger Kerle zieht durch ein Stadtviertel Casablancas, zertrümmert Schaufenster, gräbt Pflastersteine aus und schleudert sie in die Windschutzscheiben geparkter Autos. Ein Protestmarsch in Nordmarokko. In der Stadt Al-Husseima im Norden des Landes geraten Sicherheitskräfte und Demonstranten aneinander. Die Bereitschaftspolizisten setzen Schlagstöcke ein, daraufhin fliegen Steine und kurz darauf löst sich der Protest in einem Nebel von Tränengas auf.
Die Protestbewegung prangert soziale Ungleichheiten an. Sie beschwert sich darüber, dass vom König höchstpersönlich initiierte Infrastrukturprojekte in Al-Hoceima nicht vorankommen. Sie wollen eine Universität, eine bessere Krankenversorgung und sie wollen Arbeit.
Bildung und Arbeit sind eigentlich Forderungen, die ein König schlecht zurückweisen kann, finde ich. Wie reagiert er denn auf solche Demonstrationen?
Das weist er natürlich überhaupt nicht zurück, sondern der König zählt zu denjenigen, der fast regelmäßig jedes Jahr bei seiner Thronrede genau auf diese Missstände hinweist und dann aber sagt, naja, das werden wir jetzt mal mit ganz viel Wucht und mit ganz viel Reformen ändern, um dann ein Jahr später festzustellen, da hat sich aber tatsächlich nichts Wesentliches getan. Daran merkt man, dass auch ein so allmächtiger König keineswegs in der Position ist, ein Beamtenheer, eine so schwerfällige Bürokratie, wie die hier in Marokko, tatsächlich auf Trab zu bringen und Reformen dann auch in relativ knapper Zeit durchzusetzen. Das ist das Problem in Marokko.
Also die Bürokratie als Bremse. Woran liegt es denn noch, dass Jugendliche, wenn sie jetzt ihr Studium abschließen, eine Berufsausbildung haben, ein Zeugnis in der Hand, trotzdem keinen Job finden?
Es wird einfach nicht genug investiert in Marokko. Das heißt, hier gibt es nicht genug Industrieunternehmen beispielsweise, die junge Leute, die gut ausgebildet sind, aufnehmen könnten. Es liegt daran, dass die Leute zwar Diplome haben, dass die Leute zwar von den Universitäten kommen, die Ausbildung an den Universitäten aber weitgehend am Bedarf des Arbeitsmarktes vorbei ausgebildet sind. Das wiederum kann man dann rückkoppeln mit der Bildungsmisere in Marokko. Und die gilt eben nicht nur für die Schule, nicht nur für die Universität, sondern die gilt vor allen Dingen auch für berufliche Ausbildung.
Wie ist es mit Frauen und Frauenberufen? Ist das noch schwieriger oder haben die vielleicht bessere Chancen?
Beruflich ist das per se nicht das große Problem. Es ist eigentlich eher ein gesellschaftliches Problem. Marokko hat enorme Schwierigkeiten für sich, die Frage zu beantworten, was wollen wir eigentlich für ein Land sein? Wollen wir ein modernes, eher europäisch-westlich orientiertes Land sein? Wollen wir eher ein konservatives, eher religiös geprägtes Land sein? Und weil es da weder von der Regierung noch vom König eindeutige und klare Antworten gibt, ziehen sich die Menschen eigentlich eher auf das zurück, was ihnen vertraut ist. Und das ist die Religion. Insofern sind wir in der kuriosen Situation, dass wir in Marokko heute eine konservativere Grundstimmung haben als beispielsweise in den 80er oder 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und das ist ein Rückzug auf die traditionellen religiösen Werte, der diesem Land zu schaffen macht.
Rückzug ist vielleicht eine Lösung, weggehen ist eine andere. Viele wollen auswandern. Ist das wirklich eine Lösung für viele Jugendliche, die keinen Job finden?
Sagen wir mal so, da sind etwa 5 Millionen Marokkaner im Ausland. Viele von denen schicken Geld nach Hause. Viele von denen kommen im Sommer hierher, immer wenn in Europa Ferien sind, und bringen viele Geschenke mit und fahren in großen Autos vor. Das heißt, Menschen, denen es hier nicht so gut geht in Marokko selbst, die sehen, guck mal, die haben Erfolg, die verdienen Geld, die haben Statussymbole. Das ist das, was wir eigentlich auch haben wollen. Und insofern geht dieser Traum, dass man es außerhalb von Marokko in Europa tatsächlich schaffen kann, geht dieser Traum immer weiter.
Wir nennen ja die drei Staaten Marokko, Algerien, Tunesien gern in einem Atemzug. Haben denn diese Länder wirklich ein gemeinsames Lebensgefühl und enge Verbindungen oder sind sie eher sehr unterschiedlich?
Die sind schon unterschiedlich. Sie haben etwas Gemeinsames, die Sprache. Sie haben die Religion gemeinsam. Sie haben gewisse kulturelle Traditionen gemeinsam. Ansonsten leben die aber weitgehend voneinander getrennt. Auf dem Papier gibt es eine Union der Maghreb-Staaten. Die ist aber politisch und praktisch seit vielen Jahrzehnten mehr oder weniger im Tiefschlaf. Da geht nicht viel voran. Das hat damit zu tun, dass die beiden starken Länder, Marokko und Algerien, seit 4 Jahrzehnten mittlerweile in einem politischen Streit über die Zukunft des Westsahara-Gebietes liegen und im Prinzip nur das Notwendigste überhaupt an Beziehungen miteinander pflegen. Da ist über 40 Jahre auf beiden Seiten sehr, sehr viel Bitterkeit und Hass geschürt worden. Und das drückt sich heute noch in einer teilweise geschlossenen Grenze zwischen Marokko und Algerien aus. Das heißt, in solchen Zuständen ist natürlich eine wirkliche Zusammenarbeit, eine wirkliche gemeinsame Kraftanstrengung, beispielsweise in der Handels- oder in der Wirtschaftspolitik, überhaupt nicht denkbar. Und daneben steht das kleine Tunesien, das im Prinzip als einziges der drei Maghreb-Staaten versucht, tatsächlich jetzt eine sich entwickelnde, eine moderne Demokratie zu werden, mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Daran sieht man eigentlich schon, diese drei Staaten sind momentan in ihren Verfasstheiten und in ihrer Entwicklung relativ weit auseinander.
Einschätzungen von Jens Borchers, ARD-Hörfunkkorrespondent in Rabat.
Weltspiegel. User-Fragen.
Auf Facebook haben wir Fragen von Usern zusammengetragen, zum Beispiel diese: Marokko ist deutlich sicherer als Paris oder Brüssel, weil die sicher nicht demokratische Polizei dort einfach sehr hart durchgreift. Gefährder laufen nicht einfach auf der Straße rum. Stimmt das so?
Also Marokko ist ein ziemlich sicheres Land, wenn man das mit Tunesien oder Algerien vergleicht, von Libyen gar nicht zu sprechen. Und das hat etwas mit dem enorm hohen Organisationsgrad der marokkanischen Polizei zu tun und vor allen Dingen mit der gnadenlosen Effizienz des Geheimdienstes.
Ohne Schulabschluss wird es halt schwierig, vielleicht mal den Hintern hochbekommen in Marokko und in der Schule aufpassen, dann wird das was mit der gesicherten Zukunft.
Ja, wenn das so einfach wäre. Sicherlich gibt es auch hier Leute, die irgendwie den Hintern nicht hochkriegen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Qualität der Lehrer in Marokko nicht besonders toll ist, dass die Klassen enorm groß sind und dass viele Kinder, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, überhaupt enorme Schwierigkeiten haben, den Weg in eine höhere Schule zu kriegen, weil ihren Eltern das Geld dafür fehlt.
Die Frage ist, wenn die Wirtschaft so schwach ist, warum kriegt jede Frau 5 bis 6 Kinder? Die brauchen eine andere Familienplanung.
Das ist in Marokko praktisch überhaupt nicht so. Marokko hat die Frage des Bevölkerungswachstums ziemlich gut in den Griff bekommen. Also das traditionelle Bild einer gigantisch großen marokkanischen Familie, das ist veraltet. Das gibt es heute in Niger, in Mali oder im Senegal.
Weltspiegel, Porträt.
Tunesien ist mit Abstand der kleinste und spätestens seit dem arabischen Frühling 2011 der politisch aktivste unter den Maghreb-Staaten. Traditionell spielen hier Frauen eine tragende Rolle. Fast 70% der Hochschulabsolventen sind weiblich und immerhin ein Drittel der Richter. Auch in den Gewerkschaften, die in Tunesien traditionell viel stärker sind als in den Nachbarländern, mischen Frauen mit. Das ist keine neue Entwicklung, sondern seit der Unabhängigkeit des Landes 1957 Regierungsprogramm. Tunesiens erster Präsident, Habib Bourguiba, hat mit Quoten und Verboten, etwa der Kopftücher, Frauen gefördert. Wer schlau ist, kommt weiter, hieß damals die Devise, egal ob Frau oder Mann. Die tunesisch-deutsche Schriftstellerin Kauthar Tabai ist so in den 80er Jahren zu einem Stipendium gekommen für ein Informatikstudium in Deutschland und lebt seitdem in München. Frau Tabai, war es damals ein großer Schritt für Ihre tunesische Familie, Sie nach Deutschland zu lassen, in ein fremdes Land zum Studieren?
Sicherlich war es jetzt nicht alltäglich, dass die tunesischen Familien ihre Töchter einfach so ins Ausland zum Studieren ließen. Aber ich bin in so einer Atmosphäre aufgewachsen, wo man wirklich jeder, der fleißig war und in der Schule gute Leistungen hatte, gefördert wurde, auch von der Familie. Es war aber nicht jetzt bei allen Familien so. Ich kann mich genau erinnern, wir waren zu dritt, ein Trio in der Klasse, die diese Chance hätten. Und eine wollte gar nicht ins Ausland, die andere wäre so gerne gegangen und hätte dieses Stipendium bekommen, konnte nicht. Und ich war die Einzige unter den drei, die jetzt doch von der Familie gelassen wurde.
Also die, die nicht konnte, der haben es ihre Eltern verboten dann?
Ja, bei der einen, sogar kann ich mich erinnern, die Mutter hat es verboten. Die Mutter wollte nicht, dass die Tochter ins Ausland zum Studieren geht.
Was machen die heute? Haben die dann trotzdem studiert?
Na klar, Tunesien hat auch sehr gute Universitäten, kann man auch sagen. Die haben studiert, alle Biologie, Ärztinnen geworden. Die anderen Freundinnen von mir, also von meiner Generation, Lehrerinnen, alles Mögliche, Anwältinnen. Das war eigentlich selbstverständlich, wenn man Abitur gemacht hat, dass man weiter studiert einfach.
Im Januar 2011 saßen dann Millionen Menschen in der arabischen Welt gebannt vor den Fernsehern und haben zugeschaut, wie die Tunesier ihren Präsidenten nach 24 Jahren Herrschaft aus dem Amt gejagt haben. Der hatte nämlich ziemlich totalitär regiert. Wie ging es Ihnen damals? Saßen Sie auch vorm Fernseher?
Ich saß vor dem Computer, Facebook, und ich habe alles akribisch verfolgt. Man hat diese Welle so richtig anrollen sehen im Facebook und man konnte es nicht glauben. Ja, man hat mitgebibbert und mitgefühlt und verfolgt und man hat auch schlechtes Gewissen, dass man nicht dabei war und überhaupt diesen historischen Moment zu verpassen. Es ging auch damals nicht, dass ich sofort hinfliegen konnte, weil ich ja in meinem Kontext hier eingebunden bin, und ich habe es aber irgendwie doch hingekriegt, dass ich relativ schnell doch noch von dieser Stimmung noch etwas bekommen konnte.
Sie mussten sich erstmal frei nehmen, nehme ich an, von
ja,
Ihrer
ganz
Arbeit.
Ja, genau, ganz genau.
Und wie war dann die Stimmung? Hatten Sie das Gefühl, ich möchte gleich hierbleiben und gar nicht mehr zurückgehen?
Nein, also Ratio hat mich doch beherrscht. Ich wusste, das geht nicht. Ich habe aber versucht, jeden Moment mitzuerleben mit allen Sinnen. Heutzutage mit Facebook und mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben, das wäre sowas vor 20 Jahren wahrscheinlich gar nicht gegangen.
Sie haben einen Band veröffentlicht mit Kurzgeschichten, der heißt Jasminknospen. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf die Jasminrevolution, so wurde die ja genannt in Tunesien. Wenn Sie jetzt zurückgucken, haben Sie das Gefühl, das hat das Land ein für alle Mal verändert?
Also, dass es jetzt eine Riesenumwälzung ist, steht außer Debatte. Das war etwas, was auch das tunesische Selbstbild und dieses Bewusstsein, was bin ich? Der Tunesier hatte auf einmal, hat sich ganz was anders gefühlt. Und diese Befreiung, jetzt kann ich meine Meinung sagen, das kann man sich vielleicht gut vorstellen. Die Tunesier lebten in der letzten Zeit von Ben Ali total geduckt. Man konnte nichts sagen ohne Angst und Bangen. Und das war so eine Befreiung ohnegleichen. Was jetzt diese Umwälzung bringt, das erleben wir jetzt und das werden wir noch sehen, wie es sich weiterentwickelt.
Wenn Sie sagen, die Tunesier fühlen sich freier, können endlich ihre Meinung sagen, wie ist denn das in Bezug auf die Frauen? Ist es für die jetzt auch freier geworden in der tunesischen Gesellschaft?
Auf alle Fälle, das war auch schon vorher. Die Frauen haben schon immer mit agiert und dieser Stil geht weiter, vorher wie nachher. Mitbestimmen, mitmachen und wenn man das, die Bilder der Revolution anschaut, da war wirklich kein Unterschied, ob Frau oder Mann, da waren alle schon dabei.
Hier in Europa sagen ja trotzdem viele, der arabische Frühling, wie man das dann genannt hat, von hier aus sei gescheitert. Tunesien zum Beispiel sei viel konservativer geworden, seit der Präsident Ben Ali nicht mehr da ist. Sehen Sie das auch so? Ist der Frühling gescheitert?
Man kann es noch nicht beurteilen. Man ist skeptisch, man beobachtet die Entwicklung und hofft, dass es doch die Früchte trägt, die man sich erhofft. Wenn man jetzt vergleicht mit anderen Ländern, Syrien oder Libyen, da hat Tunesien immer noch Glück, dass es kein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Die Revolution, die Menschen wollten Würde und wollten Arbeit. Die jungen Leute wollten Arbeit. Also mit der Arbeit hat sich leider bisher nichts geändert. Diese benachteiligten Menschen auch im Landesinneren, wenn man sich das jetzt genauer anschaut, hat sich im Endeffekt nichts geändert. Im Gegenteil, gerade im Moment steckt Tunesien auch in wirtschaftlicher Misere, die man bisher nicht gekannt hat. Die jungen Leute, wenn ich jetzt meine Nächsten anschaue, wer etwas kann und wer sich eine Arbeit im Ausland leisten kann oder finden kann, der sucht die Weite. Es herrscht leider unter den jungen Leuten immer noch diese Vorstellung, das richtige Leben findet statt auf der nördlichen Küste vom Mittelmeer. Aber man kann es auch wieder nicht so pauschalieren. Wenn ich dort bin, dann sehe ich auch Leute, die sich bemühen, die schaffen Projekte, wo man denkt, wie können sie das machen überhaupt? Es ist sehr ambivalent, man sieht alles. Ich denke, das ist ein Prozess im Moment und man kann nicht so vorschnell urteilen.
Zum Beispiel ist ja in Tunis eine Frau zur Oberbürgermeisterin gewählt worden, zum ersten Mal überhaupt in einer arabischen Großstadt.
Ja.
Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Auf alle Fälle, ja. Das ist eine gute Sache und ich glaube, da sind sich alle geeinigt, welche politische Partei dahinter steckt. Das ist jetzt zweirangig.
Das ist die Nahda-Partei, also die islamische Partei eigentlich.
Ja, es ist eine Frau und man muss auch draufsetzen und hoffen auf das Beste.
Der Präsident von Tunesien ist seit 2015 derselbe, Essipsi, und der ist 92 Jahre alt und will noch einmal antreten. Das klingt jetzt nicht nach Aufbruch. Was würden Sie sich denn wünschen für das Land?
Also was ich für Tunesien wünsche, das, was ich erlebt habe in meiner Generation, dass Tunesien sich wirklich auf einen modernistischen Kurs damals begeben hat, dass das weiter währt. Das, was wir jetzt erleben mit diesem Kampf zwischen Laizismus und Religiosität, und dass es doch eine Frucht trägt, wo wirklich eine neue Demokratie entsteht, die es bisher nicht gegeben hat in der arabischen Welt. Das wünschte ich für Tunesien. Das hat der Shokri Belaid, der Linke, der ermordet wurde, dargestellt in einem Gespräch, kurz bevor er leider ermordet wurde. Er stellt sich Tunesien als ein Garten voller Blumen vor, und jede Blume mit ihrer Farbe und mit ihrer Form Platz hat in dieser Gesellschaft. Das wäre auch meine Vorstellung von Tunesien. Und dass alle sich auf derselben Augenhöhe anschauen.
Vielen Dank an Kauthar Tabai. Die Bücher der tunesisch-deutschen Schriftstellerin und Informatikerin sind im Glaré Verlag in Frankfurt erschienen. Das war der Weltspiegel-Podcast Maghreb, ein zweiter arabischer Frühling. Die Redaktion hatte Stefan Rocker, am Mikrofon war Esther Saoub.